Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Es ist eine Premiere. Heute Morgen halte ich meine erste Predigt als verheirateter Ehemann. Das ist für mich sehr cool. Und nicht nur das ist heute eine Premiere, und zwar ist es heute die erste Predigt, die meine Schwester, ihre Frau und meine kleine Nichte das erste Mal von mir hören. Die sitzen direkt neben meiner Frau, also komplette Familienpower heute Morgen. Das ist ein richtig cooles Gefühl und ich freue mich da total drüber. Und warum sage ich das? Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein ziemlich leidenschaftlicher Typ bin. Ich schwärme sehr gerne und viel über meinen Glauben, über meine Gemeinde, über mich als Pastor, über die Arbeit als Pastor, aber am meisten komme ich in Schwärmen über meine Frau. Darum kann man gut über mich sagen, wer den Bernd kennenlernen will, der muss ihn bei seiner Leidenschaft für seine Familie, für seine Frau und für seinen Gott packen. Denn dann hört er und dann höre ich nicht mehr auf zu reden. Ich bin voll in meinem Element und gehe darin voll auf. Vielen von euch geht es ähnlich. Ihr habt die eine oder andere Leidenschaft. Den Männern, die verheiratet sind, wünsche ich natürlich, dass sie ihre Frau als große Leidenschaft haben, und euch allen wünsche ich, dass ihr Gott als größte Leidenschaft habt. Und wenn man euch dann in diesem Gebiet anspricht und fragt, dann kann man fesselnde Geschichten hören von der einen oder anderen Aktion, die man erlebt hat, von den Urlauben, die vielleicht geplant und durchgeführt worden sind. So wie das bei Emily und mir war, als wir in den Flitterwochen auf Kreta waren. Dort haben wir jemanden kennengelernt, der uns eine Tour durch das wahre Kreta gezeigt hat. Unser Hotelbesitzer, ein Deutscher aus Berlin, hat nämlich Kreta auf eine Art und Weise gezeigt, wie man Kreta eigentlich sehen soll. Weit ab vom Tourismus und den Sehenswürdigkeiten, wo man so als Touri hinpilgert, hat er uns in die Bergwelten Kretas gezeigt oder geführt. Denn sein Motto war: Kreta muss man von den Bergen her verstehen, denn es ist nicht zuerst eine Bergwelt und nicht eine Insel mit schönen Stränden und Hotels. Auf dieser Tour haben wir viel über die Natur gelernt, über die verschiedenen Pflanzen und über die Arbeit, die da oben zu tun ist, über die Menschen, die auf Kreta leben und gerade in den Bergwelten wohnen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr auf Kreta seid, dann bleibt nicht bei den Hotels und am Strand, sondern mietet euch ein Auto oder guckt, dass ihr Einheimische findet oder euch gute Touren vorher raussucht, dass ihr in die Berge kommt. Da ist die wahre Welt Kretas zu finden. Wie kommt es aber, dass wir als Menschen Leidenschaft für etwas empfinden können? Nun, zuerst einmal, weil Gott leidenschaftlich ist. Wenn wir uns erinnern, oder wenn ich mich erinnere an meine Kindheit und ihr an eure, dann gibt es so ein paar Punkte, die euch dazu geführt haben, dass ihr für das eine oder andere Leidenschaft entwickelt. Wenn ich daran an unsere Urlaube in Österreich denke, dann waren es die Berge und die traumhaften Landschaften, die wir gesehen haben. Gewachsen ist das Ganze, als ich als Jugendlicher häufig bei meiner Schwester und ihrer Frau in Konstanz am Bodensee war. Und da gibt es herrliche Landschaften, gerade wenn man dann aufsteht, und als diese Hochbauten noch nicht direkt vor der Nase waren, konnte man direkt die Alpen sehen und den ganzen Bodensee. Das war richtig schön. Unser Vater im Himmel hat uns diese Leidenschaft gegeben, weil er leidenschaftlich ist. Ihn zu verstehen heißt, ihn von seiner Leidenschaft her zu verstehen. Er ist der Schöpfer und wir seine Schöpfung. Wir als Menschen sind seine Ebenbilder und deswegen hat er uns die Leidenschaft geschenkt. Wir können nur etwas entwickeln, weil er es uns geschenkt hat. Zu Beginn der Schöpfung sagt er schon: Lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Und nach Erschaffung der ganzen Welt und uns als Krönung sagt er: Es ist sehr gut. Er hat Leidenschaft gehabt, uns zu kreieren. Und er hat uns die Leidenschaft gegeben, dass wir sie entwickeln können. Das können wir manchmal gar nicht begreifen. Wenn wir versuchen, Gottes Größe zu verstehen, dann ist es schwierig. Wir machen uns Gedanken und wir versuchen, seine Gefühle irgendwie nachzuempfinden, aber ganz kommen wir dem gar nicht hinterher. Doch wir können uns auf den Weg machen, ihn ein klein wenig verstehen zu wollen. Und dann immer mehr und mehr. Nicht da stehen zu bleiben, dass wir nur ein kleines bisschen von ihm verstehen, sondern möglichst viel von ihm verstehen können. Denn Gott ist kein unnahbarer Gott. Er will nicht anonym bleiben, er will nahbar sein. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben. Deswegen haben wir eine Vielzahl an Geschichten in der Bibel und gerade verbunden mit dem Volk Israel, wo wir sehen können, wie Gott ist, wofür er leidet, wofür er Leidenschaft hat, wie er uns Menschen sieht. Gott lässt es zu, dass wir ihn von seiner Leidenschaft her verstehen, von dem, wofür er Leidenschaft entwickelt und entwickeln musste. Das Prophetenbuch Jeremia ist voll von der Leidenschaft und dem Herzschlag Gottes. Man liest dort nicht nur Worte an sein Volk oder an verschiedene andere, sondern an die Herrscher des Volkes, an andere Nationen und auch an die Unterdrücker, spricht Gott durch Jeremia. Der Bibeltext, der dieser Predigt zugrunde liegt, wurde gerade in der Lesung vorgetragen. Ihr habt vielleicht schon ein Stück weit rausgehört, wo Gott leidet, wo Gott Leidenschaft entwickelt hat für sein Volk, wie er die Worte gewählt hat, die Jeremia weitergeben soll. Und wir wollen uns den Text in einzelnen Abschnitten angucken. Ich lese die Verse 1 bis 3. Der Herr schickt mir eine Botschaft. Er sprach: Geh und ruf allen Menschen in Jerusalem laut zu. So spricht der Herr. Ich denke daran, wie viel Zuneigung du mir in deiner Jugend gezeigt hast. Du hast mich geliebt, wie eine Braut ihren Bräutigam liebt. Du bist mir durch die Wüste gefolgt, durch das dürre Land. Damals gehörte Israel nur mir allein, so wie die erste Frucht der Ernte mir gehört. Wer meinem Volk damals etwas zuleide tat, wurde schuldig gesprochen und Unglück kam über ihn. Ich, der Herr, habe gesprochen. Kennt ihr das? Wenn etwas kaputt geht, wir etwas verloren haben oder eine langjährige Freundschaft sich auseinanderlebt, dann erinnern wir uns häufig an den Moment, der schön war. Wir haben die ganzen tollen Erfahrungen vor Augen, die wir gemacht haben. Wir schwelgen in Erinnerungen und leiden unter der Tatsache, dass es nicht mehr so ist, wie wir es einmal hatten, wie es einmal war. Wir leiden unter der Tatsache, dass wir etwas oder jemanden verloren haben. Gott lässt durch Jeremia seinen Kummer und seinen Leid freien Lauf, indem er ausrufen lässt, was alles geschehen ist, was sein Volk alles mit ihm erleben durfte. Gott trauert um den Zustand, wie es damals einmal war. Er leidet stark darunter, wie viel ihm verloren gegangen ist, weil sein Volk sich von ihm abgewandt hat. Allein in diesen drei Versen steckt schon so viel von der Leidenschaft Gottes für sein Volk, von dem Herzschlag Gottes, den wir spüren können, wenn wir das lesen. Hier können wir anfangen, Gottes Liebe für sein Volk, aber auch für uns als Geschöpfe rauszuhören. Seine ersten Worte gehen direkt tief ins Herz. Er spricht von der Beziehung zwischen seinem Volk und ihm wie zwischen der Beziehung eines Bräutigams zu seiner Braut. Ich spreche da aus unmittelbarer zeitlicher Erfahrung, wenn ich sage, dass der Tag, an dem die Braut zum Bräutigam geführt wird, einer der wunderbarsten Tage und Momente ist, die man erleben kann. Gott an diesem Punkt, ja, ich will es mal sagen, so verletzlich zu sehen, beeindruckt mich zutiefst. Gott lässt zu, dass ein ganz, ganz wichtiger Moment sich rauskristallisiert. Er spricht nicht von einer einzelnen Begegnung, sondern von einem, was auch heutzutage immer noch ein Riesenhighlight ist, Braut und Bräutigam. Man kann hier Gott erleben, ihn real spüren, den wahrhaftigen Gott, den lebendigen Gott und den Nahbaren. Er macht sich ein Stück weit verletzlich. Keiner der Götzen und Götter, die wir von damals aus der Bibel kennen oder von heute oder die wir irgendwann nochmal erleben werden, will das von sich. Kein Mensch will oder keine Religion will ihren Gott als verletzlich oder als nahbar darstellen. Der Gott, den man verehrt, soll doch möglichst stark und willkürlich handelnd und heroisch sein. Doch der einzig wahre Gott, unser Herr und König, zeigt sich in diesen Versen so, dass wir ihm das glauben. Er ist leidenschaftlich, er ist authentisch und er ist nahbar. Daher versteht man auch, wieso er sein Volk so leidenschaftlich verteidigt hat, als es angegriffen wurde. Ich kenne keinen Bräutigam, der seine Braut einfach so links liegen lässt, wenn ihr etwas angetan werden soll. oder wenn ihr etwas zuleide getan werden soll. Doch obwohl Israel das alles erleben durfte und sich wie eine Braut fühlen konnte, haben sie sich entschieden, anderen Göttern nachzulaufen. Sie haben Gottes Führung und Bewahrung einfach so weggeworfen. Gott wirft den Israeliten in den Versen 4 bis 9 nun Folgendes vor. Hört mein Wort, ihr Nachkommen Jakobs, ihr Sippen Israels, so spricht der Herr. Was hatten eure Vorfahren an mir auszusetzen, dass sie sich von mir entfernten? Sie sind bedeutungslosen Göttern nachgelaufen und sind dadurch selbst bedeutungslos geworden. Sie fragten nicht mehr nach mir, der ich sie doch aus Ägypten geführt habe. Dabei habe ich sie sicher durch die Wüste geleitet. Durch eine Wüste voller Abgründe, durch ein Land der Dürre und der Dunkelheit, durch das niemand zu wandern wagt und wo kein Mensch wohnt. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, damit ihr genießen solltet, was das Land Gutes hervorbringt. Aber kaum wart ihr dort angekommen, habt ihr mein Land geschändet und es zu einem Land gemacht, vor dem es mich ekelt. Eure Priester haben sich nicht für mich interessiert, die Richter kannten mich überhaupt nicht. Die Führer des Volkes wollten nichts mehr mit mir zu tun haben und die Propheten haben im Namen Baals geweissagt und sind Göttern nachgelaufen, die nicht in der Lage sind zu helfen. Deshalb klage ich euch an. Ich werde nicht aufhören, euch eure Schuld vorzuhalten. Selbst mit euren Enkelkindern werde ich noch ins Gericht gehen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Was hat die Israeliten dazu gebracht, Gott den Rücken zuzukehren? Wie kann man sich einem so herrlichen und liebevollen Gott abwenden? Welchen Reiz mag es gehabt haben, diesen anderen Göttern nachzulaufen? Diese Frage hat sich Gott auch gestellt. Ihm ist es auch unbegreiflich, wie man seine Herrlichkeit verlassen kann und dann etwas nachlaufen kann oder etwas eintauschen kann, wo man noch nicht mal den gleichen Profit von hat. Man kann keine der Götter, die sie sich angeschlossen haben, mit Gott vergleichen. Es ist kein vergleichbarer Ertrag da. Es sind tote Gegenstände. Die Israeliten tauschen also ihren wahren, leibhaftigen, allmächtigen Gott gegen eine Reihe von handgeschnitzten, toten Göttern ein, die aber auch rein gar nichts bewirken können. Nichts, gar nichts. Die Folge von diesem schweren Vergehen gegenüber Gott ist, dass sein geliebtes Volk, welches durch die vielen Geschichten, die es erleben durfte, durch die vielen Schlachten, die es gewonnen hat, zu hohem Ansehen gekommen ist, nun in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Obwohl Israel doch alles erleben durfte, Befreiung, Bewahrung, Hunger und Durststillung, Siege und Landeinnahmen, ist nichts mehr davon geblieben. Denn sie haben sich von den anderen Göttern blenden lassen und haben alle ihre Erlebnisse mit Gott vergessen. Kein Wunder, dass Gott unter diesen Umständen leidet. Er sieht sich immer noch als der liebende Bräutigam. Dieses Bild bleibt von den ersten Versen auch im ganzen Abschnitt vorhanden. Es ändert sich nicht, es bleibt bestehen. Und gerade deshalb werden die Taten, die die Israeliten tun, noch schlimmer. Denn die Braut verlässt ihren Bräutigam und läuft anderen Männern nach. Um mal in diesem Bild von Braut und Bräutigam zu bleiben. Nun sind diese anderen Männer aber nicht vergleichbar mit Gott. Es sind keine Götter, sondern es sind tote, handgeschnitzte, von Menschenhand gestaltete Gegenstände, die nichts können, die nicht helfen können. Und die Gott noch nicht mal im Ansatz ebenbürtig sind. Das große Problem, was sich hier rauszukristallisieren scheint, ist der Wohlstand, dem das Volk mit dem Einzug ins gelobte Land geschenkt wurde. Dieser hat ihnen scheinbar den Verstand vernebelt. Und zwar so vernebelt, dass sie keinen Grund mehr hatten, sich auf Gott zu verlassen. Sie waren am Ziel angekommen und brauchten nicht mehr die Unterstützung, wie sie in der Wüstenwanderung, in der Wüstenzeit brauchten. Das Vertrauen, was sie täglich brauchten, um auf das Manna zu warten und auf die Wachteln, war nicht mehr Pflicht. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie waren im gelobten Land. Und kaum haben sie sich dort eingelebt, wurde das fruchtbare, gute Land aus Gottes Sicht geschändet. Sein geliebtes Volk hat sich nicht nur in der Beziehung zu ihm gewandelt, es hat auch den Besitz und den Reichtum dieses anvertrauten Landes verachtet. Schon nach kurzer Zeit war es dadurch kein heiliges Land mehr, sondern ein geschändetes Land. Es kamen verächtliche und niedrige Ströme aus den anderen Völkern durch die anderen Götter. Eklige und widerwärtige Taten mussten für die Götter gemacht werden. Opfer mussten gebracht werden, teilweise sogar Menschenopfer. Und alle Obersten, die Gott seinem Volk vorgesetzt hat, damit es sich in der Beziehung zu ihm stets erinnert und sie, die das Volk immer erinnern, sind ebenfalls vom Weg abgekommen und haben sich diesen toten Götzen angeschlossen. Darunter hat Gott so sehr leiden müssen, dass er dieses Verhalten nicht mehr dulden konnte. Er klagt die Israeliten an und führt ihnen ihre Schuld sichtbar vor Augen. Sogar die Nachkommen werden unter den Taten ihrer Eltern und Großeltern leiden müssen, denn diese Taten können nicht einfach so ungestraft bleiben. Es ist aber nicht nur so, dass Gott den Israeliten ihre große Schuld vorhält und sie zur Rechenschaft ziehen wird. Er drängt ihnen auch die Sicht über den Tellerrand auf. Denn er weiß, dass es noch nie vorgekommen ist, dass auch nur irgendein Volk seine Götter und Götzen gegen andere eingetauscht hat. Und darum lesen wir in den Versen 10 bis 13: Fahrt doch über das Meer nach Zypern und erkundigt euch dort. Sendet Boten nach Kedar, dem Wüstenland, und forscht genau nach. Hat es so etwas jemals gegeben? Hat ein Volk je seine Götter eingetauscht? Und diese Götter sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seinen herrlichen Gott gegen Götzen eingetauscht, die gar nicht in der Lage sind zu helfen. Der Herr spricht: Ihr Himmel entsetzt euch über solch ein Verhalten, zittert und steht starr vor Staunen. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Wieso verlässt man seinen Bräutigam? Wieso lässt man alles, was man an Wohlstand, Geschenken, Gutem und Herrlichem erhalten hat, links liegen und läuft etwas anderem nach? Gott zeigt Israel an dieser Stelle, dass es sowas in der Geschichte nicht gegeben hat. Es hat noch nie gegeben, dass Völker ihre Götzen eingetauscht haben gegen etwas anderes. Nur Israel hat sich erdreistet, den einzig wahren, liebevollen und leidenschaftlichen Gott gegen hilflose, tote, von Menschenhand geschnitzte Götzen einzutauschen. Und über genau diese Gräueltaten soll sogar der Himmel erzählen. Die Himmel sollen erbosen und das verkünden, was Israel getan hat. Jeder soll mitbekommen, dass der Schöpfer der Welt links liegen gelassen wurde und dass Israel seinen Bräutigam verworfen hat. Alle sollen erfahren, dass an ihm Unrecht gehandelt wurde, weil er nicht nur das lebendige Wasser ist, was abgelehnt worden ist, sondern weil es auch so ist, dass sich die Israeliten neue Quellen gesucht haben, aber diese nicht annähernd ihre Wasserspeicher auffüllen können, wie Gott das tun kann. Es gibt eben keinen Ersatz für Gott. Es gibt keinen Ersatz für die lebendige Beziehung zu dem allmächtigen und liebevollen Vater. Nichts kann die Leere der Menschen so auffüllen, wie Gott das kann. Und Israel musste das in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten am eigenen Leib erfahren. Aber auch wir sind nicht frei davon, denn wir sind in der Beziehung zu Gott genauso hingeschaffen worden. Und egal, was wir versuchen, wir werden diese Erfüllung nicht von uns her hinbekommen. Wir können Erfüllung nur erfahren, wenn Gott sie schenkt. Daher kann und soll uns das Beispiel Israels für unser Leben warnen. Wenn wir nämlich das Jeremia-Buch weiterlesen, dann erfahren wir, welche weitreichenden Konsequenzen das Ganze hatte. Was es bedeutet hat, die Abwendung von Gott mitzuerleben, was Israel und jeder Einzelne erfahren musste. Und wie sieht es heutzutage mit uns aus? Wo stehen wir in der Gefahr, uns von Gott zu entfernen? Dazu möchte ich noch einmal auf die Geschichte vom Eingang der Predigt zurückkommen. Unser Hotelmanager, der die Reise durch die Bergwelt geleitet hat, lud uns ein mit dem Satz: Kreta ist von seinen Bergen her zu verstehen. Damit meinte er, dass es heute zwar eine Insel ist, die beworben wird mit Strand- und Hotelurlaubern, aber der Ursprung dieser Insel liegt in den Bergen. Die Menschen in den Bergen hatten und haben immer alles, was sie zum Leben brauchen. Frisches Quellwasser, Ziegen und Schafe, Obst, Früchte, Oliven und Sonnenlicht. Die Grundversorgung, also wirklich alles, was man brauchte und braucht, ist gegeben. Doch irgendwann waren einige damit unzufrieden. Ihnen reichte nicht mehr, was sie hatten. Und um diesen Menschen eine Lehre zu erteilen, schickte man sie vom Berg runter, ans Meer, an die Küsten, damit sie ja am Fuße des Berges leben mussten, um den ganzen Wohlstand, den man eigentlich hatte, wieder haben zu wollen. Mag es bei dem einen oder anderen auch geklappt haben, die meisten haben sich relativ schnell da unten wohlgefühlt. Zwar hatten sie schwere Aufgaben und sie mussten sich erstmal ihren eigenen Ertrag hart erarbeiten, aber mit der Zeit wurde es da unten gemütlicher. Mittlerweile ist es so, dass dort oben in den Bergen nur noch die Großelterngeneration und ein kleiner Teil der Elterngeneration wohnt. Die Bergwelt mit allem, was man zum Leben braucht, ist nicht mehr so ansprechend. Es reicht nicht mehr aus, alles zu haben, was man braucht. Man will mehr haben. Das Leben scheint auf den ersten Blick erfolgreicher und einfacher zu sein, wenn man unten am Fuße des Berges ist. Aber die erhoffte Lebensqualität leidet stark unter der Geschäftigkeit. Auf der Reise durch die Bergwelten und die Bergdörfer habe ich vieles nicht gesehen. Stress, Hektik, Unruhe, Reichtum und Egoismus. Dafür durfte ich erkennen, wie entspannt, gemütlich und gastfreundlich und offen die Menschen dort oben leben und sogar arbeiten. Keiner verzieht sein Gesicht, weil er traurig oder eifersüchtig auf den anderen ist. Sie lächeln, sind freundlich und laden dich gerne zu sich ein. Wenn ich die Verse aus Jeremia 2 und meine Erfahrung aus Kreta zusammen betrachte, dann ergibt sich folgendes Muster. Wir Menschen vergessen häufig, wie gut wir es haben, wenn wir uns auf die einfachen Dinge des Lebens konzentrieren und uns vollkommen auf Gott verlassen. Gott bietet uns Tag für Tag seine Leidenschaft an, indem er sich nach einer Beziehung mit uns sehnt. Er hat durch seinen Sohn Jesus Christus den Weg direkt zu seinem Herzen wieder freigemacht und wünscht sich, dass wir uns so ihm täglich nähern können. Er leidet darunter, wenn wir meinen, mehr von den Dingen haben zu müssen, die die Welt uns als so toll und erfüllend anpreist. Denn alles, was wir brauchen, alles, wirklich alles, was wir zum Leben brauchen und was zum Leben reicht, will er uns schenken. Wir brauchen nicht mehr nach dem zu streben, was uns kaputt macht oder woran wir uns kaputt arbeiten müssen. In 2. Korinther 12, Vers 9 lässt er uns durch Paulus Folgendes zusprechen. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. So wünsche ich uns, dass wir Gottes Leidenschaft mehr erkennen und zulassen, dass er uns dadurch mehr an sich binden darf. Wir wollen gemeinsam Gott mehr verstehen, damit wir seine Leidenschaft teilen können und dadurch die Menschen erreichen, die ihn noch nicht als Herrn und Erlöser angenommen haben. Gott von seiner Leidenschaft für uns Menschen her verstehen lernen, verbindet sich automatisch mit dem Wunsch, seine Leidenschaft zu teilen, seine gute Nachricht zu verkünden und vor allem die Menschen in die Nachfolge von ihm zu rufen.